Zum Abschluss unserer Generationenwoche wiederholen wir ein Gespräch mit Patricia Schlosser und ihrem Vater Guido. Die Tochter Journalistin, der Vater ehemals Polizist. Und gemeinsam haben sie zum Olympia-Attentat von 1972 recherchiert, wo der Vater als junger Polizist eingesetzt war. Im Vorfeld des 50. Jahrestags habe ich sie vor 2 Jahren im Sommer gefragt, ob sie diese Spurensuche einander näher gebracht hat.
Ja, es hat uns schon näher gebracht. Und es ist ja immer so, wenn also Kinder das Haus verlassen, vorher schon mit der Pubertät kommt der Abstand und dann, wenn das Haus verlassen, wird der Abstand noch größer. Und das war halt dann wieder so eine Art Zusammenführung. Wir haben uns wieder besser verstanden. Ich habe gemerkt, wie sie tickt und sie hat gemerkt, was bei mir so die wichtigsten Sachen sind. Und wir haben uns zwar immer wieder gestritten, aber wir haben uns zusammengerauft und wir verstehen uns seitdem wesentlich besser.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist krass, wie viel da immer noch rauskommt.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Patricia und Guido Schlosser. Das Olympia-Attentat als Familiensache.
Und die Tochter, preisgekrönte junge Reporterin, die möge mir verzeihen, dass in dieser Stunde mehr Fragen an den Papa gehen. Denn er war ja als Polizist beim Attentat dabei, 14 Jahre vor ihrer Geburt. Ich steig gleich mal ein. Sommerspiele 72, ich war damals 11, es waren die Sommerferien. Sommerspiele in München und wir schalten in die Eröffnungsfeier. Es begann strahlend und heiter. Können Sie sich daran auch noch erinnern, an diese Gefühle der ersten Tage, die Bilder anfangs?
Ja, ich kann mich schon erinnern daran. Und auch diese Melodie, die geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Und es war aber mehr, mir als Polizist ist es halt so gewesen, wir sind halt viel auf der Straße gewesen. Wir haben also auch die Olympiade am Anfang verflucht, weil wir einfach zu Fuß marschiert sind die meiste Zeit. Und
es war heiß.
War heiß und Fragen über Fragen.
Aber wie war es für Sie als 21-Jähriger aus der Provinz, kann man ja sagen, Raum Altötting, ja, mittendrin dabei bei sowas?
Das war schon toll und jeder hat sich darauf gefreut, dass es losgeht. Und das Wetter hat passt, als wenn der Beckenbauer damals schon mitgemacht hätte, aber das war wunderbares Wetter.
Und das und die Gorselschnalzer weiß ich auch noch.
Die Gorselschnalzer waren natürlich auch da, jetzt haben sie es aber ein bisschen gar schlecht ausgesprochen.
Ich bin Unterfranke, ich darf das.
Da dürfen sie es, ja genau. Gorselschnalzer, ja genau.
Daran hat die Patricia, die Tochter, null Erinnerung, ganz einfach, weil sie Jahrgang 86 ist. Wann kam dann Olympia 72 überhaupt in ihr Bewusstsein, in ihr Junges?
Eigentlich erst, als mein Vater und ich für einen anderen Podcast drüber gesprochen haben, wie das war als Polizist in den 70er Jahren.
Da waren Sie aber schon 30 Jahre alt.
Ja, da war ich schon über 30, ja. Genau, und im Rahmen von dieser Recherche habe ich ihn halt mal gefragt, wie das so war als Polizist in der Zeit, eigentlich wegen Linksextremismus und RAF und so weiter. Und dann hat er das so kurz mal anklingen lassen, dass er ja da auch bei diesem Anschlag dabei war.
30 Jahre lang war das nicht bewusst der Star-Reporterin?
Nein, genau. Ich finde das ja auch so interessant, weil irgendwie vernachlässigt man immer in den eigenen Familien, habe ich das Gefühl, so die Geschichten, die es dort gibt. Und man ist ständig auf der Suche nach spannenden Protagonisten. Und in der eigenen Familie ist man so, ja, der war da, also ich wusste schon, er war da irgendwie dabei, aber es hat mich jetzt nicht genauer interessiert. Und es war kein Geheimnis, aber es war einfach auch kein Thema in unserer Familie, gell?
Da musst du dir recht geben.
Als ich dann so meinte, ja, sag doch mal, was ist denn da passiert? Er war so verschlossen und wollte nichts dazu sagen und ich weiter so, ja, aber das kannst du mir doch jetzt mal ausführlich erzählen. Dann hat er gesagt, ja, weißt, aber das ist schwierig für mich, da kriege ich Albträume davon, vielleicht dass so viel Blut, hat er dann gesagt. Und dann dachte ich mir halt so, okay, krass, was ist denn das für eine heftige Background-Story, die der da eigentlich hat. Und so kam das dann dazu, dass ich mich mehr dafür interessiert habe und ich konnte ihn dann auch überreden, dass er mir das erzählt.
Die Story war sein echtes Leben und auch noch das des Vaters. Und was Sie auch im Verlauf der Zeit gemerkt haben, Sie waren wohl regelrecht krank um den Zeitpunkt der Geburt von Patricia herum. Sie haben mit Ängsten zu tun gehabt und zwar so massiv, dass Sie wochenlang krank geschrieben waren.
Ja, das ist richtig, ja. Ich habe das damals nicht so auf dieses schlimme Erlebnis zurückgeführt.
Das war ja schon 14 Jahre her.
Ja, und es hat eigentlich keinen Grund gegeben. Und man, nach der Euphorie der Geburt, diese Ängste sind wieder gekommen und das hat sich dann wieder beruhigt, ist aber dann später wiederkommen. Und es hat mit Sicherheit auch was mit diesen schlimmen Ereignissen während der Olympiade zu tun, die einfach ich immer wieder verdrängt habe, aber immer latent im Hinterkopf da waren. Und das lässt sich einfach nicht wegdrücken. Und wenn man von Anfang an schon nicht gerne darüber redet, weil man ja als Versager abgestempelt ist, als Feigling zum Teil abgestempelt ist, unter den eigenen Kameraden, dann redet man auch nicht gern darüber. Und das ist dann halt so ins Innere gekehrt worden. Und ich denke mal, das hat in mir gearbeitet. Und
ja, und die Seele kennt keine Zeit. Und die Bilder aus der Nacht, die bleiben. Und anscheinend verblassen sie auch nicht. Sie haben sich dann sehr massiv drum gekümmert, auch mit ihrer Tochter. Daraus entstanden ist eine achteilige Podcast-Serie, Himmelfahrtskommando. Ist eindrucksvoll, man kann sie nachhören, auf Bayern 2 ist sie zu finden. Gibt es eine Szene, einen Satz spontan, der sofort nachhallt?
Ein einziges Wort, Feiglinge, das hallt nach, immer noch. Und zwar von einem Ausbilder, den ich bei der Bereitschaftspolitik habe, den mir auch besucht haben und interviewt haben und der dann auf die Frage von der Patrizia eben, was er dabei gedacht hat, wie er vom Tau oben gesehen hat, dass wir das Flugzeug verlassen, dann hat er nur ein Wort ausgesprochen, Feiglinge.
Zu dem kommen wir noch. Und vielleicht hat die Patrizia den erlösenden Gegensatz oder fällt Ihnen der gleiche ein?
Nee, ich hätte jetzt gesagt, der Moment, als Anouk Spitzer gesagt hat, wie kann es sein, dass Deutschland, nachdem sie 6 Millionen Juden umgebracht haben, es nicht schafft, 8 Terroristen auszuschalten. Da ist mir wirklich, also so habe ich so eine Gänsehaut bekommen und ich war auch so sprachlos, was wir jetzt dazu sagen sollen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Guido Schlosser, der Familienvater und das Olympia-Attentat.
Das sein Leben überschattete, und zwar schon weit vor der Familiengründung. 1972, da sind Sie als 21-jähriger Polizist aus dem Raum Altötting, gerade mal ein paar Monate mit der Ausbildung fertig und jetzt eingeteilt bei den Sommerspielen in München, die heiteren Spiele. Woran konnte man es erkennen?
Ja, das war einfach ein Traumwetter. Die Leute waren alle fröhlich und München hat sich aufgeputzt gehabt von vorn bis hinten. Es überall sind diese tollen Fahnen in den Pastellfarben, die also neu kreiert. Das sind vorher überhaupt nicht, haben wir überhaupt nicht gekannt, solche Farben. Die Piktogramme.
Vom Eicher.
Mhm. Eicher, genau. Und das ist einfach überall präsent gewesen und die vielen Leute, die da waren, es war, ob man am Viktualienmarkt war, überall ist man da konfrontiert worden. Es war einfach ein lustiges Volk unterwegs. Und
Stolz war auch in der Luft, glaube ich.
Ja, Stolz war in der Luft, weil also München ja eigentlich von so einem Millionendorf ist es eigentlich endlich einmal zu einer stattlichen Großstadt worden, die eine eigene U-Bahn hat und man ist einfach auf München stolz gewesen. Ich bin immer schon ein Münchner gewesen und bin so ein Heidener Münchner. Ich habe München geliebt, also und nur die Kinder wegen sind wir also ein bisschen rausgezogen. Also das,
da frage ich gleich mal die Tochter Patrizia. Wenn man das heute so sieht, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Alles offen, keine Zäune, unbewaffnete Polizisten, man kann ins Olympiadorf rein und raus. Ja, man schüttelt heute den Kopf, aber es gab ja einen Grund dafür, dass man so angelegt hat.
Ja, man wollte halt einfach sich in der Welt auch so präsentieren, dass man ein friedliebendes Volk ist. Die letzten Spiele in Deutschland 1936, die waren ja unter der Nazi-Herrschaft natürlich, wurden von Hitler eröffnet, die Spiele. Und entsprechend wollte man da jetzt einen richtigen Schnitt machen und zeigen, man ist jetzt komplett anders, man ist tolerant, man ist offen, man will alle willkommen heißen und da haben natürlich so Zäune und so gestört und das gibt ja auch so Aussagen von den Behörden, dass zum Beispiel es hieß, Sicherheitsleute meinten, ja, müsste man da hier nicht noch einen Zaun machen und dann, nein, das ist ja, soll doch kein Konzentrationslager, hier soll nichts dran erinnern, also solche Aussagen gab es dann da auch.
Also ich würde das nicht so gelten lassen, wie sie das jetzt meine Tochter dargestellt hat. Ich halte das in erster Linie für eine vorgeschobene, nachträgliche Erklärung, also dass man also die Verbindung zu 1936 hergestellt hat. Weil man kann also eine Olympiade auch absolut sicher mal, ohne dass also das jeder mitbekommt. Mhm. Also das ist für mich keine Entschuldigung, warum dass man so eklatant auf Sicherheit verzichtet hat.
Aber das ist ja das Gleiche eigentlich, nämlich, dass sie es halt nicht sehen wollten. Also man wollte halt all das nicht so sehen.
Ist
ja
dann praktisch, aber wir nähern uns dann praktisch der großen Planlosigkeit. Ja, wir hören es jetzt schon. In die sie aber hineingeworfen waren in diesen Septembertagen. Ja. Guido, sie hatten frei gehabt am Vortag, gefeiert, getrunken, glaube 2-3 Stunden geschlafen, nicht mehr. Ja. Und dann wurden sie am Morgen des 5. September geweckt gegen 6 und dann?
Da sind wir erst einmal informiert worden, was los ist. Jeder ist geschockt gewesen.
Terroristen im Olympiadorf, Geiselnahme im israelischen Haus.
Und dann haben wir ziemlich schnell, ich kann also die Zeit nicht mehr sagen, auch die Fernseher gelaufen und man hat also das mitverfolgen können im großen Stil und das haben wir auch, bis wir halt dann im Laufe des Tages informiert worden sind, dass wir für irgendeinen Spezialeinsatz uns bereithalten müssen.
Naja, Freiwillige vor, aber mit dem Zusatz unverheiratet und kinderlos, dämmerte Ihnen, wie weit es gehen könnte?
Ja, wir haben uns schon gedacht, dass vielleicht es gefährlich werden könnte, aber als 21-Jähriger, es ist einmal endlich was los, haben wir auch gedacht, und dass wir irgendwo im Olympiagelände da eingesetzt werden rund um die Konolle-Straße 31. Das haben wir also angenommen. Und dass das dann vielleicht gefährlich ist, wenn eine Befreiungsaktion kommen sollte, das ist dann schon klar. Aber
von Ihren Kumpels haben fast alle den Arm gehoben?
Ja, wir waren nicht viele, weil wir hätten ja frei gehabt. Und diejenigen, die noch da waren in der Unterkunft, das sind also die im Bayerischen Wald gewohnt haben oder eben im Raum Altötting oder sonst irgendwo, die greifbar waren. Und wir waren ja schließlich auch Polizisten und wir können da, wenn irgendwas los ist, gerade so etwas Furchtbares, kann also ein Polizist nicht sagen, ich drücke mir jetzt davon, ich mach das nicht. Also das würde ich wahrscheinlich heute und damals und zu keiner Zeit hätte da jemand Nein gesagt. Das glaube ich nicht.
Aber beim Fingerheben hat keiner geahnt, wohin die Reise geht.
Das ist klar, ja.
Man merkt es auch beim Hören des Podcasts, wie sich die Dinge dann zuspitzen und bedrohliche Gestalt annehmen. Ich meine, dieser Podcast geht ja über 4,5 Stunden und ich finde es raffiniert, wie er Zeit und Familiengeschichte verschränkt. Voller Details, aber wir bleiben hier bei der großen Linie, die Terroristen. Man weiß noch nicht genau, wie viele. Die Palästinensischen fordern die Freilassung von 230 Palästinensern und von Baader und Meinhof. Also die Köpfe der RAF. Die Verhandlungen scheitern. Die Polizei gibt auch früh zu verstehen, dass diese Bedingungen ziemlich sicher nicht erfüllt werden. Aber genau. Es läuft auf diesen Moment hin, wo Sie gegen 17 Uhr mit dem Hubschrauber auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck gebracht werden, zusammen mit, glaube ich, einem Dutzend Kollegen.
Wir waren also 7 Kollegen von der Einsatzhundertschaft und 7 sind mit einem anderen Hubschrauber von der Funkstreife. Das sind also erfahrene Kollegen gewesen. Die sind ja schon im Durchschnitt alle über 30 gewesen. Also
macht 14 Polizisten, die in ein bereitstehendes Passagierflugzeug steigen. Mit welchem Plan?
Es gab keinen Plan. Also zumindest keinen Plan, der uns bekannt gewesen wäre. Und wenn es einen Plan gab, dann war es irrsinnig. Alle waren froh, dass man endlich die Terroristen aus dem Haus rausgehabt hat. Dass
aus dem Olympiadorf.
Aus dem Haus im Olympiadorf rausgebracht. Wieso sollte man sie dann wieder in die Enge eines Flugzeugs lassen? Das gibt doch keinen Sinn. Also,
es gab den Hauch einer Idee wohl, dass ein Teil als Crew verkleidet, die da entgegennimmt, die Terroristen und die Geiseln, die an Bord steigen, und ein Teil versteckt sich zwischen den Stuhl rein und jeder hatte 2 Pistolen in die Hand gedrückt bekommen. Ich meine, da kann man sich ja vorstellen, wie die Stimmung da ist. Ja, es wird 22 Uhr, die Zeit tickt runter und dann sagt ihr Anführer welchen Satz?
Ja, ungefähr gewesen. Also Kollegen, also das ist doch ein Schmarrn, was wir da machen. Also das ist doch ein Selbstmordkommando und da haben wir überhaupt keine Chance, wenn da eine Schießerei ist. Ihr habt alle gesehen im Fernsehen, dass die haben alle Handgranaten und der eine hat die Handgranaten, der Chef immer zum Teil in der Hand oder zumindest griffbereit. Und da hat man doch im Flugzeug in der Enge keine Chance, kein Schussfeld, nichts. Und er wäre dafür, also wenn dass man also die Sache abbricht. Und dann ist so eine Art Abstimmung gewesen und dann hat man eben das Flugzeug verlassen und es war eben schon Minuten, bevor also die Terroristen und die Geiseln angeflogen sind.
Mit an Bord war eine Riesenangst, die dann einer Riesenerleichterung wich?
Ja, sicher. Also ich war zumindest extrem erleichtert.
Aber gab es denn einen, ich meine, es gab zuvor schon keinen Plan, gab es dann nach dieser spontanen Eingebung irgendeine Idee, eine Hoffnung, was Sie draußen anders oder besser machen könnten auf dem Rollfeld?
Es war keine Zeit mehr, uns irgendwo einzusetzen und auch kein Plan da, uns irgendwo einzusetzen. Ich bin halt eingesetzt worden als Melder oder als Verbindungsmann zwischen der kämpfenden Truppe und der Einsatzleitung. Und das war also meine Aufgabe. Und die anderen sind also im Gelände verteilt worden, also außerhalb des Towers. Ich bin dann also mit dem Einsatzleiter in Fürstenfeldbruck in den Tower und dann oben gleich rauf.
Konnten Sie sich als Tochter in irgendeiner Weise reinfühlen, wie das sein könnte mit 21 in so einer Nacht oder Sie selber in so einer Situation?
Ich habe mir versucht, das vorzustellen, was man da für eine Angst haben muss, auf jeden Fall im Flugzeug. Also ich konnte mich da schon reinversetzen, dann sich das vorzustellen, dass man da hinter irgendeinem Sitz sitzt. Es ist heiß, es ist schwül, du hast ja auch gesagt, Papa, dass es nach Schweiß gestunken hat, weil alle da ja drin gehockt sind. Und
ja, auch Todesangst, oder?
Ja, also richtig Panik.
Ja.
Das konnte ich mir dann schon gut vorstellen, diesen Moment, dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein und eigentlich keine Ahnung zu haben, was man da jetzt machen soll.
Und zu Ende gedacht, es wären auf dem Höhepunkt 14 Polizisten, jeder 2 Pistolen, 8 Terroristen mit automatischen Waffen und Handgranaten und die 9 Geiseln in dieser Flugzeugröhre beieinander gewesen.
Zu sowas wäre es nie gekommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die waren ja nicht bescheuert, die gehen doch nicht einer nach dem anderen ins Flugzeug und wir warten drin, bis alle versammelt sind. Also der sich sowas ausdenkt, das ist unmöglich, sowas wäre nie passiert.
Ist alles wieder da, jetzt?
Jetzt, es ist alles wieder da. Ich könnte jetzt, ich glaube, der Blutdruck ist schon ein bisschen bestimmten Höhe jetzt bei mir.
Sie hören die Wiederholung eines Gesprächs aus dem Juni 2022 mit Patricia Schlosser, Journalistin, und ihrem Vater Guido, Ex-Polizist. Vor 2 Jahren, kurz vor dem 50. Jahrestag des Münchner Olympia-Attentats, haben wir über die gemeinsame Ermittlung der beiden gesprochen, die dann in einem preisgekrönten Podcast mündete. Bayern 2, 1:1, der Talk. Nein, heute heißt es 2:1, denn bei mir zu Gast sind die Schlossers, Guido und Patricia. Er ist Ex-Polizist, sie ist Reporterin. Und gemeinsam haben sie nachgeforscht, wie dieses Fiasko beim Olympia-Attentat zustande kommen konnte. Sie waren Teil des Ganzen in der Nacht. Wir sind beim 5. September 1972. Abends 22:30 auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck. Es sind versammelt 5 Schützen der Polizei, aber keine Scharfschützen, keine professionellen. Die sind eingesetzt für 8 palästinensische Terroristen. Wie sich herausstellt, sind es eben 8, nicht 5. Dazu noch 9 israelische Geiseln. Tja, jetzt sind die zum Teil im Hubschrauber. Die beiden Anführer inspizieren das Passagierflugzeug. Stellen fest, da ist niemand drin, keine Crew, kein Pilot. Minuten später beginnt der Kugelhagel. Die Polizei eröffnet das Feuer. Wo waren Sie da?
Ich war zu dem Zeitpunkt direkt oben am Tower. Außerhalb sind die Scharfschützen gelegen. Und innerhalb der Glaskanzel ist eben die Einsatzführung gewesen mit Politiker und meine Wenigkeit. Und der Schussbefehl hätte ja früher kommen müssen. Das ist das Problem ja gewesen. Und man hat viel zu spät geschossen. Also warum lässt man die ins Flugzeug rein, um nachschauen zu können, dass er leer ist? Das ist Blödsinn gewesen.
Jetzt waren Sie ja im Tower. Sie haben ja unmittelbar Ihre Vorgesetzten erlebt. Wie haben Sie die empfunden?
Chaos pur. Also es hat alles durcheinander geschrien, es war keine Linie, es hat keiner, man hat nicht erkennen können, wer jetzt eigentlich das Kommando gehabt hat. Also
Franz Josef Strauß war auch noch mit dabei.
Er war auch noch mit dabei und hat auch seinen Senf dazugegeben. Also
der hat ja ganz früh gesagt, schießen, schießen.
Ja, wann schießt jetzt endlich? Oder jetzt schießt doch endlich. Und der hat also darauf gedrängt, und wenn man auf ihn hätte und hätte eher geschossen, wenn beim Hingehen schon, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen, das Ganze. Mhm. Friendly Fire ist auch noch dazugekommen. Und also
einer wurde von den eigenen Leuten schwer verletzt, die Panzerwagen kamen viel zu spät, es war kein Licht auf dem Feld, kein Funkkontakt, also ein Graus aus dem heutigen Rückblick. Und Patricia als Kollegin, ich bin als Elfjähriger ins Bett mit dieser Mitternachtspressekonferenz. Mm. Mm. Alle Geiseln frei, Aktion glücklich und gut verlaufen. Können Sie im Rückblick sagen, wie so eine Meldung rausgehen konnte?
Ja, das ist echt der Wahnsinn, weil es gab ja noch gar keine gesicherten Erkenntnisse. Eine Zeit lang gab es ja auch gar keinen Funkkontakt vom Tower aus. Also die konnten ja gar nichts rausmelden. Das muss sich irgendwie durch Mundpropaganda, muss diese Falschmeldung sich verbreitet haben.
Wunschdenken,
ja. Und dann, dass sich dann aber der Regierungssprecher da hinsetzt und das einfach dann gleich auch so breitschultrig verkündet, so, ja, ich würde sagen, das war eine militärisch geglückte Aktion, obwohl noch gar nichts so richtig gesichert ist, aus heutiger Sicht auch verrückt, ne?
Und bitter, weil Sie in Ihrem Podcast auch schildern, wie manche Familien der Geiseln den Sekt öffnen.
Ja, genau. Der Vater von Anki Spitzer hat tatsächlich genau die Sektflasche aufmachen wollen, aber Anki Spitzer hat gesagt, nee, ich möchte erst mit André, meinem Mann, sprechen und von ihm hören, dass alles gut ausgegangen ist, und dann glaube ich, dass das wirklich so ist.
Aber dann ist es 2.40 Uhr, Meldung, alle Geiseln tot, alle 9. Dazu 5 Terroristen und ein Polizist. Guido, ich weiß nicht, in welcher Verfassung Sie da waren und das erfahren haben und wie Sie es aufgenommen haben.
Ich habe das mitbekommen, ich war ja draußen dann auf dem Flugfeld und war bei dem nicht ausgebrannten Hubschrauber und habe also die Toten Auge in Auge gesehen und habe also direkt daneben, wie man also auf der anderen Seite Kollegen, den einen Überlebenden rausgezogen hat, der zwischen den Toten drin gesessen ist, Handgranaten noch am Fußboden gelegen und ein Messer war dabei und seine Maschinenpistole.
Ein Terrorist hat sich totgestellt zwischen den Toten.
Ja, genau. Hab da meine Waffe umkrampft in der Hand gehabt, an das kam und ich habe in die Augen von denen geschaut und in die gebrochenen Augen. Vorher haben wir um einen rumlaufen, so der ist mit dem Oberkörper so rausgehängt gewesen und das war also ein furchtbarer Schockzustand im Augenblick. Und
haben Sie einen Schuss abgegeben in der Nacht?
Ich hab nicht geschossen. Ich denke nicht, dass ich wahrscheinlich, hätte mein Zustand wahrscheinlich gar nicht in der Lage gewesen, dass ich auf jemanden schießt.
Wer sprach dann andern Tags erstmals von den Feiglingen, die das Flugzeug verlassen haben?
Ja, wir betrafen uns alle, die beteiligt waren in diesem Flugzeug. Die wurden zusammengerufen und da ist eben der Präsident da gewesen und hat also...
Der Schreiber
war da und hat also uns informiert, dass von politischer Seite her ausgegeben wurde, keine Schuldzuweisungen. Das hilft auch euch so ungefähr. Wir werden nichts gegen euch unternehmen. Er hat das Wort Feiglinge nicht ausgesprochen, aber er hat uns klar zum Erkennen gegeben, dass man also Befehlsverweigerung und...
Und das Wort fiel oder fiel nicht?
Das Wort Feiglinge fiel nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Wo entstand es dann? In Ihrem Kopf oder doch Tage später?
Ja. Wenn einem gesagt wird, ihr habt euch total falsch verhalten, ihr hättet nicht rausgehen, das ist unmöglich, dann reift in einem das Wort Feigling. Und das Wort Feigling ist halt dann immer wieder danach, wenn man das in den nächsten Tagen so angesprochen, du warst auch da im Flugzeug dabei, hat es der Vogel aufgegeben, Feigling oder so ähnlich.
Kollegen haben es dann irgendwann in den Mund genommen.
Ja, genau. Kollegen haben das in den Mund genommen. Und darum hat man ja darüber ungern auch im Kollegenkreis nicht
aber gesprochen. Aber half es denn nichts, dass Ihr Anführer vorgeschlagen hatte, wir lassen das hier besser?
Das ist ja nie thematisiert worden. Also dass also da eine Abstimmung stattgefunden ist, ist ja erst viel, viel, viel später ist das erst in der Öffentlichkeit rausgekommen. Und das, im Innenbereich ist das nie besprochen worden. Es hat keine bis auf diese, die man ja auch wirklich nicht Nachbesprechung nennen kann. Eine Nachbesprechung ist, wenn ich also über taktische falsches Verhalten und so spreche und was man besser machen und so, dann ist das eine Nachbesprechung. Aber dann hat es nie mehr was gegeben. Und ich habe gleich an der Nacht noch in der Früh, wie ich angekommen habe, auch noch einen Text verfassen müssen. Und in dem Text hast du also nichts reinschreiben dürfen. Du hast nur reingeschrieben, dass du dabei warst und von bis und zu was du eingeteilt warst. Aber überhaupt nicht, wie das Ganze abgelaufen ist, das ist verboten gewesen.
Patricia, Sie schauen gerade so fast schon mütterlich hinüber zum Papa. Regt sich da schon wieder ein bisschen Beschützerinstinkt? Das wühlt ihn ja auf, das merkt man jetzt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich auch direkt da wieder gleich ärgern, einfach wenn ich das höre, wie die damals behandelt wurden. Also ist doch schon Wahnsinn, oder? Erst schickt man sie ins Flugzeug und setzt einfach so voraus, dass sie bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Mit so absolut Kaltblütigkeit. Es gibt ja auch diese Aussage vom Polizeipräsidenten Schreiber in den Protokollen nachzulesen, dass er oben eben im Tower gesagt hat, ja, jetzt lass mal sie reingehen. Also die beiden Terroristen, da werden sie ja dann überwältigt. Also so, als wäre das irgendwie so eine easy Nummer, wie jetzt machen wir da vorne eine Verkehrskontrolle oder irgendwie so. Und dann zu hören, wie er danach noch behandelt wurde von Polizeipräsidenten und von den Kollegen. Also ja, das ist einfach, das macht mich schon traurig.
Aber die Frage geht auch an die Kollegin. Mit Distanz und Ergebnis offener Recherche ist ein bisschen schwierig, wenn es der eigene Papa ist.
Das stimmt. Also es ist auf jeden Fall ein Drahtseilakt oder so eine Doppelrolle. Aber es gibt ja auch wahnsinnig viele Akten dazu. Und man kann sich ja dann die Fakten einfach schwarz auf weiß dazu durchlesen. Und das haben wir ja auch gemacht. Wir haben ja die ganzen Zeugenbefragungen, ich glaube 169 Zeugen wurden danach befragt. Und dann kann man sich ja auch ein Bild machen und das auch kontrollieren. Und gucken, was hat mein eigener Vater gesagt, was sagen die.
Was man im Podcast gut verstehen kann und auch vom Gefühl her akzeptieren, sie sind im Grunde auf der Suche nach Absolution, nach einer Art von Freispruch. Dass einer das erlösende Wort sagt, du bist kein Feigling, es war nicht falsch, es hat nichts mit Mut zu tun, da noch drin zu bleiben. Es war die Hoffnung, dass endlich mal einer sagt, es war nicht verkehrt.
Ja, das kann man so ausdrücken. Und gerade im letzten Teil der Recherche hat also das immer mehr an Gewicht bekommen und ist dann praktisch auch zu einer Last geworden, wenn wir dann in Israel waren. Also weil dann ich nicht genau gewusst habe, wie werden wir empfangen, wie sehen die das. Und wir waren, bevor wir bei der Spitze, waren wir ja noch bei diesem General vom Inlandsgeheimdienst und der hat ja ein ähnliches Statement abgegeben, wie später dann am nächsten Tag die Anouk Spitzer, also die Tochter von der Frau Spitzer.
Ja, der Druck ist wahnsinnig gestiegen.
Ja, der Druck ist gestiegen. Ja, vor allem, sie hatten vorher ja schon auch im völligen Aufgewühltsein Begegnungen mit dem alten Ausbilder, der tatsächlich das Wort dann ausspricht. Feiglinge. Ich erinnere mich daran, dass die Tochter fast schon unmotiviert lacht, aber das ist so ein hilfloses Lachen, weil sie das genau nicht wollten. Das ist der Horror, dass genau das jetzt fällt.
Ja, ich bin mir ganz so sicher, ob ich es nicht wollte, weil irgendwie fand ich es ja auch ganz okay, dass er es gesagt hat, weil dann war das auch so mal raus, weil man ja weiß, dass das viele denken.
Und dann gab es noch den Israeli, der schlichtweg sagt, Befehle sind zu befolgen. Im Zweifel muss man auch für die gute Sache sterben. Und sinngemäß, das haben die Deutschen wohl verlernt mittlerweile, im Unterschied zu den Israeli.
Ja, so kann man es ausdrücken. So hat er sich geäußert. Und er hat an uns Deutschen kein gutes Haben. Wir sind also ein Volk, die immer gut leben wollen, so ungefähr hat er ausgedrückt. Gell? Aber Verantwortung übernehmen und auch schon gleich nicht, hat er ja ganz klar gesagt. Also wenn also jetzt da Deutsche in den Hubschrauber gehen, dann hättet ihr anders gehandelt. Und das trifft einen dann natürlich schon hart. Das trifft mir heute noch hart, weil ich ganz eine andere Einstellung zu uns Deutschen überhaupt habe. Ich bin eigentlich schon stolz, was Deutschland so seit dem Krieg her was geleistet worden und dass wir von der Korruption her und von allen Sachen einfach auf einem niedrigen Niveau sind, dass bei uns einfach die Gesetze noch Gesetze sind. Und da bin ich also stolz drauf. Und wenn dann jemand sowas sagt, dann musst du schon mal schlucken, finde ich.
Ja, im Laufe der Recherche haben Sie auch ein paar Antworten bekommen, die Sie nicht hören wollten. Ich dachte mir nur beim Zuhören, bei diesen Grundfragen, wie konnte das so schief gehen? Wie konnte man Neulingen das nur aufbürden? Was wäre gewesen, wenn sie im Flugzeug geblieben wären? Guido, das sind alles Fragen an so einen KSK-Kommandanten gleich, den es aber damals nicht gab, oder an Profitherapeuten. Haben Sie jahrzehntelang da keine Hilfe gesucht?
Nein, weil ich also meine gesundheitlichen Probleme eigentlich nicht auf das zurückgeführt habe. Ich weiß nicht, wo diese psychischen Probleme, wo die herkommen sind. Und nur jetzt eben mit der Recherche, die Jahre, wo wir uns damit beschäftigt haben, wahrscheinlich ist uns einfach das gekommen. Also das hat bestimmt eine Rolle gespielt. Und da haben wir auch mit Ärzten und so habe ich auch geredet. Und das ist uns dann auch bestätigt worden. Und das andere, was Sie gesagt haben, wir haben da also dann später halt eben mit jemand von der GSG 9 gesprochen.
Da kommen wir noch dazu. Und also 72 Folgende war noch nicht die Zeit, wo man zum Therapeuten marschiert.
Nein, also nach der Olympiade ist also in München dann der psychologische Dienst aufgebaut worden.
Und es entstanden nach München eben auch die GSG 9, ja, die KSKs, genau, die SEKs, aber alle aus dieser grausamen, gescheiterten Nacht. Ja. Ich konnte es ja kaum glauben, ich habe ja eine Mappe bekommen. In Ihrer Ausbildung, es hat 68 Folgende noch geübt mit MGs und Handgranaten, wo das Hakenkreuz eingraviert war.
Ja, das vergisst man nicht, weil mir bei der Bayerischen Polizei war 1968, dass man Schienengewehr MG42, Polizeiwaffe, Standardwaffe, bist ausgebildet. Ich war MG-Schütze 1 mit 65 Kilo, da kam der schleppen können. Und dann ist ein richtiger Altbewerber, der 1,95 groß war, der war MG-Schütze 2, der hat also die Munitionskästen geschleppt.
Und da war aber noch eingraviert?
Ja, weil man hat ja den Verschluss. Den Verschluss heißt der Blindwechsel. Da hast du eine Mütze daneben hingelegt und dann hast du den Verschluss blind wechseln müssen. Und das hast du dann in die Einzelteile hast in deine Mützen rein da und dann hast du es wieder zusammenbauen. Und auf dem Verschluss ist das Hakenkreuz drauf. Und genauso auf vielen Stahlhelmen, die wir gehabt haben, ist Hakenkreuz noch eingraviert gewesen. Da.
Sie hören ein Gespräch aus dem Juni 2022 mit Patricia und Guido Schlosser. Es lief kurz vorm 50. Jahrestag des Olympiadentats, bei dem Guido Schlosser als junger Polizist im Einsatz war. Ich erinnere mich, dass es für ihn schwer erträglich war, dass es zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch immer keine Entschädigungszahlung an die Familien der Opfer gab. Erst unmittelbar vor der Gedenkfeier, am 5. September dann, 2022, einigten sich die Bundesregierung und die Angehörigen der Opfer. Was wir aber im Juni noch nicht wissen konnten. Bayern 2, 1:1 der Talk, und bei mir sind die Schlossers, Vater und Tochter, Guido und Patricia, Ex-Polizist und Reporterin. Und beide waren auf der Suche nach Antworten auf das Debakel beim Olympiatentat. Am Ende waren im September 1972 alle israelischen Geiseln tot. Und im Kopf von Guido, der in der Nacht als einfacher junger Polizist dabei war, hallte durch die Jahrzehnte das Wort vom Feigling nach. Später wurden ja die GSG 9 gegründet und diese Spezialkräfte, die SEKs, und sie haben einen im Lauf der Sendung getroffen, einen Kommandanten, und der meinte, so was musst du körperlich und vor allem seelisch jahrelang trainieren. Kam da so eine erste größere Erleichterung hoch, von so einem Profi sowas zu hören?
Ja, sicherlich. Also da haben wir ja dann beim Heimfahren haben wir ja darüber gesprochen und haben also uns gefreut, dass einmal endlich jemand das ganz objektiv und auch so in dem Sinne, wie Sie als Polizist auch verstanden habe, dass das sinnfrei war, was damals als Befreiungsplan angesehen worden ist und dass das uns einmal bestätigt worden ist und was Angst alles auslösen kann und da ganz offen gesprochen hat. Und der Mann war wirklich gut. Also wir haben uns das eigentlich gar nicht so erwartet, haben am Anfang noch ein bisschen gescherzt beim Hinfahren, ob es was bringt oder nicht. Das ist ja doch ganz schön Aufwand war.
Das zentrale Thema war ja die Angst und Sie hatten es ja noch in Knochen. Es war ja eine Art Lähmung. Und er sagte, das Haupttraining dieser KSKs ist im Angesicht des Todes, man kann es da ja wirklich mal so formulieren, durch die Angst hindurch zu agieren. Und das dauert ewig, bis man damit umgehen kann.
Ja, das hat er uns sehr anschaulich und bringt es wirklich toll rüber. Er hat ja schon viele Vorträge über das Ganze gehalten und der Mann ist ja wirklich Gold wert. Und der hat das also wirklich so geschildert, dass man das eben verstehen kann und dass ich mein Verhalten dann besser verstehen kann und nicht mehr selber nicht mehr denkt, dass also es hätte vielleicht ja doch irgendwas, wenn ich nicht so feig gewesen wäre, aber wenn nicht so feig war, das war ja eine Gemeinschaftsentscheidung. Ja, allein habe ich es sowieso nicht entscheiden können, aber wenn wir nicht so feig gewesen wären und drinnen hätte, vielleicht, man weiß ja nicht, wie das Ganze gelaufen ist, das hat ja keiner sagen können, vielleicht wäre doch was rausgekommen. Und diese Angst habe ich also jetzt nicht mehr, weil der hat uns ganz klar gesagt, da hätte nichts Positives draus sich ergeben können.
Das wäre mit ziemlicher Sicherheit das ähnliche Debakel geworden.
Mit absoluter Sicherheit.
Nochmal
mit mehr
Dutzend
Toten noch.
Polizeischülern.
Ja, genau.
Patrizia, ich meine, das ist ja eine gewagte psychologische Unternehmung letztlich auch, mit dem eigenen Vater dieser Geschichte nachzuspüren, wohl wissend, was es mit ihm macht. Haben Sie ein bisschen überlegt, gezögert, zur Witwe von dem einen Geiselopfer zu fahren? Das war ja quasi der zentrale Punkt, die zentrale Begegnung. Und haben Sie sich eine Art Erlösung versprochen?
Also da zu dem Zeitpunkt, als klar war, wir müssen eigentlich zu Anke Spitzer, ab dem Zeitpunkt, nee, da hatte ich kein Zögern mehr, weil dann waren wir ja schon in so einem Fahrtwasser und dann war auch klar, es muss jetzt irgendwie eine Art von Katharsis geben. Also, und wenn, dann konnte sie nur von ihr kommen. Also es gab irgendwie auch kein richtiges Zurück mehr, sonst wären die Fäden einfach so in der Luft gehangen.
Aber auch den Hauch der Chance, dass sie sagt, vielleicht hätten sie meinen Mann retten können.
Ja, es war ein großes Risiko auf jeden Fall. Und es hat mir auch schlaflose Nächte gemacht, weil klar, wäre es schief gegangen im Sinne von für meinen Vater, dass sie halt sagt, nee, kann ich nicht nachvollziehen, dass sie raus seid, hätte drin bleiben müssen, dann wäre das ja einfach schrecklich geworden für meinen Vater und ich hätte mich dann auch schuldig gefühlt, dass ich ihn dann ausgesetzt habe.
Und was ist für Sie der Satz von Frau Spitzer, mit dem Sie ins Leben hinausgehen konnten nach der Begegnung?
Ja, der Satz, also ich nehme halt das als totale Erleichterung, dass das Ganze so abgeschlossen werden konnte, empfunden, weil sie eben mir ganz klar gesagt hat, dass ich nichts dafür kann und dass ich selber eine Art Opfer bin, dass ich missbraucht wurde von den Einsatzoberen. Und
sie hat sich ja auch bedankt, dass sie überhaupt gekommen sind,
ja,
und letztlich auch den Mut mitgebracht haben, die Witwe zu treffen.
Ja. Das hat mich auch natürlich sehr gefreut, dass sie sich darüber erfreut hat, dass endlich einmal jemand gekommen ist, auch wenn es bloß ein kleiner Polizist war. Es wäre halt einmal das Entscheidende, wenn sie halt einmal, und das ist mein Traum, der vielleicht doch noch in Erfüllung geht, vielleicht hören sie das auch im Bayerischen Innenministerium und im Bundesinnenministerium oder aber in der Staatskanzlei oder kriegen sie mit und vielleicht fasst sie doch einmal einer von den Oberen das Herz und nimmt einmal einen richtigen Kontakt auf, weil wenn diese Gedenktag, wenn der ohne die Angehörigen von den Toten vonstatten geht, dann ist der nichts wert im Endeffekt. Und
sie hat ja schon gesagt, sie kommt nicht.
Sie hat gesagt, sie kommt nicht, aber eine angemessene Entschädigung steht ihnen zu.
Sie spricht ja in erster Linie davon, dass sich in 50 Jahren kein höherer Offizieller mal entschuldigt hat für das Fiasko, dass es so schrecklich schiefgegangen ist. Und am Ende nach Jahrzehnten hat jede Familie 83.000 Euro bekommen. Und dann zählt sie die Millionen auf der anderen weltweit Opfer nach Flugzeugentführungen und so weiter. Sie haben Verständnis, wenn sie nicht kommt?
Ich habe Verständnis, wenn es nicht kommt. Es ist eigentlich die letzte Möglichkeit in der Öffentlichkeit, also das Problem nochmal groß rauszubringen, weil wenn diese 50-Jahr-Gedenktag vorbei ist, dann denkt sich kein Mensch mehr, ich nehme die nächsten Gedenktage, die haben einfach nicht mehr das wie das, der 50. Und sie wird immer älter, sie ist 76, glaube ich. Gell? Also, und sie ist einfach die treibende Kraft. Das ist ein Powerpaket und eine ganz tolle Frau und ich kann das verstehen, wenn sie sagt, jetzt oder nie, weil sie hat ja auch durch den Podcast und durch den Film dann, hat sie Sachen auch mitbekommen, wo sie in der bestärkt, dass also sie immer noch nicht alles weiß. Die haben das verdient und es ist die letzte Möglichkeit und es ist auch die letzte Möglichkeit für unsere verantwortlichen Politiker, hier einmal ein Zeichen zu setzen. Von der Moral her ist das geht das gar nicht mehr anders. Wenn man bedenkt, dass der G7-Gipfel 177 Millionen kostet und der letzte hat ungefähr das gleiche gekostet. Also sind wir bei 350 Millionen. Also das, wenn also jeder 10 Millionen, so wie sie haben will, dann wäre das wenigstens was Sinnvolles. Als wir, dass man ein paar Politiker da in ein angenehmes Konferieren ermöglicht. Also
okay, ich merke, es sprudelt aus Ihnen raus. Und ja, vielleicht findest du den Weg. Ne? Ich kann das gut nachvollziehen. Wo ich vereist bin, wir haben es am Anfang mal gestreift, und das ist auch der Satz, der mir zentral mitgeblieben ist. Die Tochter von der Anouk Spitzer, die war, glaube ich, 1 oder 2, die hat ihren Vater ja nie kennengelernt, die sagt irgendwann mal im Laufe des Gesprächs, die Deutschen hatten 30 Jahre zuvor eine perfekte Mordmaschine mit tausenden Vollstreckern und hochprofessionellen Mördern und Soldaten. Wo sind die denn alle abgeblieben, um diese 8 Palästinenser auszuschalten? Quasi, ihr wart doch mal so groß im Töten. Warum ist es so schief gegangen? Also da war bei mir erstmal Stille innerlich.
Ja, bei uns auch.
Ja, also ich hatte da auch wahnsinnig Gänsehaut. Und ich habe mir dann nur gedacht in dem Moment, heftig auch, dass sie das als Tochter so eine Wut noch hat, weil das war ja dann deutlich zu spüren, dass sie uns das auch so hingehauen hat, ja auch provokativ und so hingehauen hat, dass sie einfach immer noch so wahnsinnig betroffen ist, obwohl sie ja in Anführungszeichen nur die Tochter ist, die ihren Vater nie kennenlernen konnte, aber das überträgt sich offenbar so auf die nächsten Generationen, also das fand ich wahnsinnig berührend und ich kann sie aber auch verstehen, also das wirkt erstmal so ganz heftig und fies, diese Argumentation, aber wenn man sieht, wie mit diesen Geiseln umgegangen wurde von den Verantwortlichen, dann kann man schon nachvollziehen, dass man den Eindruck bekommt, diese Menschenleben wurden irgendwie geringer geschätzt.
Ja, es wurde vieles unter den Teppich gekehrt, es wurde gelogen, es wurde beleidigt. Es ist das die ganze Palette, wenn man beleidigen kann, wenn man den Vizepräsidenten, der ins Gesicht sagt, der Frau Spitzer, der hätte mit uns gesprochen und hätte gesagt, ich habe in die Augen der jungen Polizisten geschaut und sie wollten leben. Und dann hat sie gesagt, eben haben sie auch in die Augen meines Mannes geschaut, der im Hubschrauber, der wollte auch leben. Ich habe in die Augen von dem geschaut gehabt, wie es gebrochen war, wie er schon tot war.
Vor allem ihr Vorgesetzter hatte ihn nicht in die Augen geschaut.
Nein, das ist außerdem nur gelogen auch gewesen.
Es kommt trotzdem nochmal alles hoch. Es ist Blödsinn zu fragen, ob es jetzt rum ist.
Nein, es ist nicht rum.
Besser ist, ob es heiler ist nach diesen ganzen...
Doch, es ist heiler. Also ich kann also das Ganze schon abschließen, aber ich bin von Haus aus ein Mensch, der schnell in Erregung kommt. Und wenn man über die Dinge, wenn ich in 30 Jahren noch lebe und wir sprechen über das, dann komme ich auch in Fahrt wahrscheinlich noch. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber deswegen kann ich jetzt schon, das kann ich also abschließen. Ich kann also, das ist, für mich ist das jetzt halt abgeschlossen. Und mich würde es freuen, wenn also das für die Frau Spitzer und ihre Tochter und den anderen Angehörigen, wenn das auch zu einem guten Abschluss kommen könnte, dann wäre also das für mich noch ein Erfolg.
Ja, und ich muss leider mit Blick auf die Uhr auch zu dem Abschluss kommen und wünsche mir noch 4 kurze Antworten.
Oh ja, von ganz, Ihnen. Ich versuch's.
Patricia, ich habe so das Gefühl, durch die ganze Geschichte spricht auch so ein Aufruf, setzt euch zusammen und redet über Familiengeschichten, die müssen auch gar nicht spektakulär sein.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch nie zu spät dafür.
Und jetzt haben Sie die ersten beiden großen, preisgekrönten Podcasts zusammen gemacht über die RAF und das Olympia-Attentat. Die dritte Unternehmung, jeder mal für sich oder wieder was zusammen?
Na, wenn auch zusammen, ganz klar. Ach, da gibt es so viel Sachen, gell.
Also aber man Sie könnte sich...
Da fällt mir spontan 10 Sachen ein. Also.
Erstaunlich, wenn man überlegt, wie er auf der Bremse stand beim allerersten Mal.
Ja, da hat sich was getan.
Ja, die väterliche Angst gewesen. Ich wollte nicht, dass sie da zu tief eingriffen. Wenn man,
aha, doch,
wenn
die man Angst sich, vor den ja, du Linksradikalen.
Ja, nein, du wolltest tief einsteigen. Du wolltest ein bisschen in den Untergrund gehen. Und wenn du da mal drin bist und dann bist schneller als linke Journalistin abgestimmt, dann kriegst du keinen Fuß mehr als Journalistin auf dem Bund. Das hat mich also umgetrieben.
Also der Papa muss mit. Und also der Papa bleibt der Papa.
Ja, solange ich also noch nicht dement bin, bin ich neben an deiner Seite.
Aber Ihren Roman schreiben Sie allein. Sie sitzen tatsächlich an einem über Palästina und Israel.
Ja.
Jetzt irgendwo ist es doch ein Lebensthema geworden, ne?
Ja, das ist ein Lebensthema und ich finde einfach dieses Thema Palästina, Israel so spannend, da muss man irgendwas, es ist so verfahren und es ist so spannend und es ist so traurig alles, wie das Ganze abläuft. Und da kann man ja 1000 Seiten Roman schreiben, also ohne Probleme.
Wie viel haben Sie jetzt?
Es gibt jetzt keine Auskunft zu dem Punkt. Also bin ein bisschen hinten nach, das stimmt.
Eher 100, aber Sie können die Aussage verweigern. Aber Sie können den Text auch Ihrer Tochter zum Lesen geben, die hat ja Geschichte des Nahen Ostens studiert.
Genau.
Ich glaube, Sie werden eh ziemlich verbandelt bleiben. Vater und Tochter sind eh verbandelt. Und ich bedanke mich, dass Sie beide gekommen sind heute.
Sehr gerne.
Hat mich sehr gefreut, ja. Es war wunderbar.
Danke, Guido und Patricia Schlosser. So endete unser Gespräch in diesem 2:1 aus dem Juni 2022 mit den Schlossers. Wochen später, unmittelbar vor der Gedenkfeier am 5. September am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, hatten sich Angehörige der Opfer und die Bundesregierung doch noch auf eine Entschädigung geeinigt. 50 Jahre danach. In seiner Rede sagte Bundespräsident Steinmeier wörtlich zu den Angehörigen: »Ich bitte Sie um Vergebung.« Und Anki Spitzer, die schließlich doch zum Festakt aus Israel angereist war, hat daraufhin den Bundespräsidenten umarmt.